Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Musikwinkel Podcast. Auch heute nehmen wir uns wieder ein Instrument vor, das wir so noch nicht im Podcast hatten. Wir sprechen heute mit Marco Ackert, er ist Bassmacher. Er hat lange Zeit bei einem größeren Unternehmen in der Produktentwicklung gearbeitet und eines Tages bot sich ihm die Chance, eine eigene Werkstatt zu erwerben. Und da dies auch vorher schon eine Bassmacherwerkstatt war, hat er hier auch den Zuschlag bekommen. Wir sprechen auch hier wieder über das Thema Holz, weniger über schützenswerte Hölzer, aber mehr über diese extremen Dimensionen, die man für einen Kontrabass braucht. Und auch so hat Marco viele spannende Episoden zu berichten. Viel Spaß mit dieser Folge und mit Marco Ackert. Marco, du bist Bassmacher.
Jawohl.
Spannender Beruf.
Ja, spannend, wenn man es seit vielen Jahren schon macht. Also es bleibt immer spannend, ne, in Bezug auf die Kundschaft und auf die Sachen, die man erfährt. Weil ich sage mal, als Instrumentenbauer lernt man nie aus. Das ist ganz einfach so. Ne. Und man ist halt nach 3 Jahren Lehrzeit auch kein Kontrabassbauer, sage ich. Das dauert bestimmt 10, 15 Jahre, ja, bis man da irgendwo in eine gewisse Richtung kommt. Ne.
Ja, das glaube ich dir. Apropos junger Mensch, wie bist du zum Musikinstrumentenbau ursprünglich gekommen?
Das ist eigentlich eine etwas lustigere Geschichte, weil hier in der Region bei den meisten wird das von Generation zu Generation weitergegeben. Bei mir ist es so, ich saß in der Schule und von einer größeren instrumentenproduzierenden Firma kam einer in die Schule und hat in die Schulklasse gefragt, wer möchte denn Bassmacher werden? Und ich habe mich gemeldet,
ja,
und bin dann zum Vorstellungsgespräch und bin genommen worden. Ja. Also ich hätte genauso Maurer, Fliesenleger oder irgendwas anderes werden können. In dem Fall ist es halt der Bassmacher geworden.
Ja, aber genau. Du hast dir das natürlich nicht in dem Moment, wo du das die Frau vorgestellt hast, überlegt, oder? Da waren ja schon müssen ja schon vorher Überlegungen dazu gewesen sein.
Nein, gar keine.
Ach so.
Also wirklich gemeldet. Im Prinzip war es sogar so, Bassmacher, was ist das? Also so auf die Art, weil das ist wirklich so wie die Jungfrau zum Kind,
ja, wenn man jetzt mal okay so sagen. Ne? Sehr schön.
Ja. Genau. Dann habe ich dort halt meine Lehre absolviert. Und dann habe ich gemerkt, dass das nicht nur ein Beruf für mich ist, sondern auch Berufung. Also ich habe mich in dem Beruf dann so wohl gefühlt, dass ich halt immer weiter mich selbstständig dann auch weitergebildet habe und versucht habe, immer also Erfahrungen von anderen oder von mir selber dann immer weiterzuentwickeln.
Mhm. Okay. Ja. Wie war deine Lehrzeit?
Meine Lehrzeit? Also die ersten 1,5 Jahre waren sehr anstrengend. Mhm. Viele Blasen an den Händen. Und solche Sachen, also es war sehr, und dort in der Firma, wo ich war, war es halt auch so, wir haben wirklich von der Pike auf gelernt, also von Grund auf alles mit der Hand komplett zu machen, und das war halt, sag ich mal, für mich ein guter Einstieg, um wirklich erstmal zu erkennen, wie funktioniert das ganze System, was muss ich tun, um am Ende ein ordentliches Produkt rauszukriegen, und dafür war die Lehrzeit schon sehr, sehr lehrreich, dafür auch Lehrzeit, aber auch eben anstrengend.
Ja, okay. Ja. Sind dir die Sachen von Anfang an handwerklich leicht gefallen? Hattest du da einen Zugang oder hattest du auch Dinge in der Lehre, wo du gesagt hast, da musstest du ganz schön gucken, dass du da vorankommst?
Das eher weniger. Also mir ist es relativ, also die Arbeit ist anstrengend, ja, aber mir ist es relativ leicht gefallen, die umzusetzen, oder zu, sagen wir mal, zur Zufriedenheit des Meisters zu erfüllen, wollen wir es mal so sagen.
Ja. Genau. Du hast auch während deiner Ausbildung, weil du ja gesagt hast, es wurde zur Berufung, auch schon das Gefühl gehabt, du hast das richtige Instrument ausgewählt, weil
ja,
das Spektrum des Musikinstrumentenbaus ist sehr groß.
Und das Gefühl hatte ich sofort, weil ich sag mal, auch Bassbau ist filigran, aber jetzt der Geigenbau oder sowas, was man jetzt vergleichen wollen würde, ist natürlich extrem viel filigraner. Mhm. Ist nochmal eine ganz andere Sache. Und ich habe halt auch gern die Ausarbeitung. Also man hat da mehr körperliche Ausarbeitung, wenn man so einen Bass baut, wie wenn man jetzt nur an der Werkbank sitzt. Wir stehen ja viel. Mhm. Nur sitzt und da so ein bisschen halt im Kleinen baut, sage ich jetzt mal.
Mhm. Und du hast dann nach deiner Ausbildung, hast du dort in demselben Unternehmen weiter als Geselle gearbeitet?
Ich habe dort weiter als Geselle gearbeitet. Ich war dann insgesamt 23 Jahre dort beschäftigt. Mhm. Ja. Und wir haben im Prinzip nur Bässe gebaut. Dann später habe ich praktisch meinen Meister gemacht. 2017 habe ich den gemacht. Den habe ich selber gemacht. Also von mir aus. Von mir 2017? Nein, 2012.
2012. Also nicht aus der, von der Firma heraus?
Nein, ich habe den für mich selber. Also in der Firma wurde gesagt, wir brauchen keinen Meister. Wir haben einen. Ich habe gesagt, ich möchte das aber gern. Also es war meine eigene Entscheidung. Nachdem ich den Meistertitel hatte, war es dann so, dass ich tatsächlich als Meister eingesetzt worden bin, weil es firmenintern so war. Und dann habe ich natürlich Lehrlinge ausgebildet und dann habe ich das Produktmanagement auch noch mit übernommen. Also bin dort durch die Welt gereist, nach China, Amerika und sonst wohin und habe dort meine Arbeit verrichtet. Und das war eigentlich der Werdegang bis dorthin, wo ich dann die Chance hatte, eben diese Werkstatt, in der wir jetzt sitzen, eben zu kaufen.
Ja, lass uns gerne mal kurz dort bleiben. Du hast gesagt, du bist in aller Welt rumgereist. Kannst du gerne noch mal was davon erzählen?
Tja, wenn ich davon anfange zu erzählen, brauchen wir 2 Stunden, würde ich mal jetzt sagen. Also ich war 50 Mal, ich habe es mal zusammengerechnet, 50 Mal in China.
Okay.
Ja, 4-5 Mal Amerika, dann etliche Male Rumänien, Holz einkaufen, solche Sachen. Bildet natürlich, hilft mir jetzt in meinem Jobs, in meiner Selbstständigkeit sehr viel weiter, weil viel im Englischsprachigen funktioniert. Und wenn man das nicht hat, hat man eigentlich schon das erste Problem, ne? Weil man hat Kundschaft aus Japan, man hat Kundschaft aus Polen, aus überall.
Ja.
Und da ist eigentlich die Sprache immer, die Verständigung immer ist Englische. Ja, ne? Da hat mir das sehr viel geholfen.
Ja. Und du hast also gerade in Rumänien hast du gesagt, Holzeinkauf, also Materialgeschichten. Und in China, da war das dann Kundenkontakt oder Händlerkontakt oder was hast du da gemacht?
Nee, in China habe ich zum Beispiel für die Firma Weiterentwicklungen für Instrumente und solche Sachen gemacht. Also wir haben die Instrumente weiterentwickelt und praktisch die Maschinerien dort aufgebaut, um die Instrumente klanglich so herzustellen, damit man auch ein Instrument, was nicht aus Deutschland kommt, praktisch anständig und ordentlich spielen kann, solche Sachen.
Mhm. Ja. Ja, lass uns noch mal kurz bei deiner Meisterausbildung waren. Du hast gesagt, du hast die selbstständig gemacht. Wie lief das ab? Wie war das?
Also ich bin relativ mit gemischten Gefühlen rangegangen, weil ich sag mal so, ein Kontrabass bauen ist was anderes wie eine Geige. Und wir haben in unserer leider muss man sagen, in unserer Meisterprüfungsgeschichte sind halt eigentlich nur Geigenbau.
Mhm.
Ja? Das heißt, die haben tiefgründig, wissen die alles vom Geigenbau. Und ein Bass zu bauen ist immer noch was anderes wie eine Geige. Das ist zum Beispiel so, wenn jetzt jemand zu mir kommen würde und würde sagen, könntest du mal mir die Geige reparieren? Würde ich sagen, nein, geh bitte zum Geigenbauer. Ja? Mhm. Ich mache das nicht. Ich mache jetzt nur Bass und noch Cello, aber Geige lang nicht an. Und davor hatte ich so ein bisschen gemischte Gefühle, weil man will ja den Meistertitel haben und muss natürlich dann auf die Gepflogenheiten, wie die dort sind, eingehen. Mhm. Und dann im Nachgang, muss ich sagen, war es so, ich habe einen sehr, sehr guten Abschluss dort abgeliefert, also bin auch von einigen Scharmeistern und Meistern da relativ gelobt worden, dann hinterher. Und sogar meine Meisterzeichnung, also die ich 1:1 gemacht habe. Also ich war mit einer großen Gipskartonplatte dort gestanden und habe also nichts mit Reißbrett und so.
Ja.
Und die sind auch kopiert worden, also die ist sowohl in der Berufsfachschule in Klingenthal jetzt, meine Meisterzeichnung, als auch in der Fachschule in Meudenkirchen. Was natürlich heißt, die waren froh, dass sie auch mal einen Bassmacher hatten, der den Meister in der neueren Zeit jetzt durchlaufen hat, der das ganze System dann durchlaufen hat. Ne? Und im Nachgang muss ich sagen, war es sehr interessante Erfahrung und hat Spaß gemacht. Im Nachgang muss man sagen, ne? Eine Prüfung ist eine Prüfung.
Naja.
Aber es hat Spaß gemacht und ich bereue das keinen Moment, dass ich das gemacht habe.
Ja. Ne? Das heißt also, logischerweise, du warst wahrscheinlich auch zwischen deinem Jahrgang der einzige Bassmacher.
Ja, da gibt es eine lustige Anekdote. Es gibt einen Bogenbauer, der Willi Heuer aus Meudenkirchen, der hat mit mir zufälligerweise die Meisterprüfung gemacht und ich kann keinen Kontrabass spielen und der Heuer Willi auch nicht.
Mhm.
Und zur Meisterprüfung, danach gibt es ja eine Schau, also eine, werden die Instrumente zur Schau gestellt und sollen angespielt werden.
Ja.
Dann ist natürlich der Agathe-Bass und der Heuerbogen zusammen auf dieser Veranstaltung von einer Bassistin gespielt worden.
Ja.
Das sind so schöne Sachen dann,
ja,
wo man sich immer dran erinnert. Und wir haben auch noch einen guten Kontakt jetzt, also gegenseitige Hilfe, wenn jetzt einer einen Bogen sucht oder jemand einen Bass sucht, sind sehr schöne Sachen daraus entstanden. Und das hat die Meisterprüfung natürlich auch noch mit sich gebracht, so Kleinigkeiten.
Ja. Du hattest dann gesagt, du konntest diese Werkstatt, wo wir heute sind, konntest du übernehmen. Wie kam es dazu?
Das ist so, das ist die Meisterwerkstatt Josef Saumer, hieß der hier. War sehr, sehr bekannt, deutschlandweit, europaweit schon fast bekannt für seine Reparaturen. Auch Neubau, aber im größten Teil Reparaturen. Und der ist schwer krank geworden.
Ja.
Und jetzt kommt wieder der Heuerwilli zum Tragen. Der kannte die sehr gut. Die haben früher auch zusammengearbeitet. Und ich war gerade in China zu der Zeit noch. Und da ruft er mich an und sagt, Marco, willst du Holz kaufen? Und ich hatte gerade so ein bisschen familiäre Geschichten, wo ich gesagt habe, ich orientiere mich jetzt sowieso um. Hab dann gesagt, das Holz, ich würde die ganze Werkstatt kaufen. Was machen wir jetzt? Und dann hat er gesagt, naja, wenn du wieder zurück bist, meldest dich bei ihr. Und dann habe ich mich bei der Frau Saumer praktisch gemeldet und so kam das zum Tragen. Und ich hatte dann das Glück, also es waren 2, 3 Bewerber für die Werkstatt da und das waren aber Geigenbauer.
Ja, okay.
Und Saumer sind auch vom Herzen Bassmacher.
Bassmacher, ja.
Ja, wo man dann sagt, ich habe den Zuschlag gekriegt, ja. Sagen wir es mal so.
Okay.
Ja. Und konnte eben die Werkstatt dann kaufen. Also das war für mich der Sechs am Lotto mit Zusatzzoll.
Ja, ja. Ja,
muss ich ganz einfach so sagen, kann man nicht anders sagen.
Ja. Und das hat sich ja sicherlich, hast du auch nicht in dem Moment, wo der Anruf kam, dir überlegt, dass du mal zur Selbstständigkeit tendieren möchtest, sondern das hat sich sicherlich auch vorher entwickelt, oder?
Ja, ich habe eben gedacht, die Werkstatt, die kaufst du jetzt, komme was wolle. Ich war auch noch in meiner vorherigen Firma ja noch Angestellter. Dann habe ich meinen Chef dort gefragt, ob ich nebenbei ein bisschen was machen darf. Der hat mir das okay gegeben, was ganz gut war für mich. Und dann habe ich halt abends noch einen Feierabend ein bisschen repariert und gemacht. Und daraus hat sich das entwickelt. Und dann hatte ich eigentlich so viele Aufträge und zu tun in der Reparatur, dass ich gemerkt habe, okay, also du kannst jetzt nicht auf 2 Hochzeiten tanzen.
Ja, beides parallel.
Du willst jetzt dort in deiner Firma deine 100% geben, du willst aber auch privat weiterkommen. Und da musste ich mich natürlich entscheiden und dann habe ich mich für die Selbstständigkeit entschieden und bis jetzt, muss ich sagen, bin ich da sehr zufrieden damit.
Mhm. Ja. Was war der wichtigste Punkt, aus dem Angestelltenverhältnis rauszugehen für dich?
Der wichtigste Punkt war für mich, mir ist halt das über den Kopf gewachsen, dass man Lehrlingsausbilder, Produktmanager und Reisender, viel Reisender in einem ist, was irgendwo normalerweise auf 3 Personen aufgeteilt wird. So, und das stand in einer Person. Und dann muss man irgendwann sagen, man wird auch älter. Ne, in dem Moment war ich noch nicht so alt, also man hätte das weitermachen können, wo ich dann gesagt habe, das wird mir jetzt an der Stelle einfach zu viel. Und dann hab ich ja noch die Chance gehabt, dass ich das hier schon hatte und machen konnte. Damit ist mir das natürlich etwas leichter gefallen. Ne?
Ja. Was macht heute deine Instrumente aus? Oder sagen wir mal, worauf legst du besonderen Wert?
Das ist bei mir die Geschichte, als ich die Instrumente in der vorhergehenden Firma gebaut habe, kriegt man das nicht gesagt, aber im Prinzip ist es so, es wird dieser Name gebaut und die werden immer so gebaut und es bleibt auch so. Keine Veränderung. Und damit bin ich seinerzeit schon richtig zurechtgekommen. Als ich in der Selbstständigkeit war, hatte ich 2, 3 sehr gute Bassisten, die nach wie vor auch noch zu mir kommen, die mit mir zusammen die Bässe dann gespielt und eingerichtet haben. Dann habe ich viele Reparaturen gemacht. Bei den Reparaturen sind mir einige Details aufgefallen, die früher irgendwann immer gemacht wurden, sind jetzt nicht mehr gemacht werden.
Ja.
Und diese Dinge habe ich natürlich wieder in den Neubau einfließen lassen. Und dadurch habe ich, denke ich, dass ich momentan auf dem Stand bin, dass ein neues Instrument schon so powerful klingen kann, dass es nicht mehr viel bedarf, um das zur Spitze zu treiben. Weil es ist immer so, dass man so ein Instrument, sagen wir mal so 2, 3, 4, 5 Monate intensiv spielen muss, bis man richtig an den Punkt kommt, dass das Instrument ausgereizt ist und richtig klingt. Also das muss ich alles erst einschwingen, das ganze System.
Okay.
Und ich bin jetzt, sag ich mal, auf dem Level, also was nicht ich selber von mir denke, sondern was mir die Bassisten zu mir zurücktragen, dass man auf dem Level ist, sagen zu können, das ist im Prinzip für ein neues Instrument klanglich jetzt schon der Oberklasse. Und das führe ich darauf zurück, dass ich wirklich von den alten Instrumenten, gute Instrumente, alte, die ich repariert habe, viel gefunden habe, wo ich gesagt habe, warum haben die das so gemacht? Warum? Habe mir darüber natürlich Gedanken gemacht und habe dann gesagt, das probierst du jetzt aus und habe über einen längeren Zeitraum immer 2 Bässe gebaut, den einen nach der herkömmlichen, den anderen nach der neuen und bin immer auf den Konsens gekommen, dass es besser ist.
Ja.
Ja. Und deswegen baue ich die jetzt ganz individuell und auch nur die Instrumente, wo ich diese ganzen Details mache, über die ich nicht unbedingt jetzt so reden will. Das ist so das kleine Geheimnis, was man hat.
Ja.
Oder 2, 3, 4 sind es ja. Dass man da eben zu einem guten Ergebnis kommt mit den Geschichten.
Ja, okay. Wenn du jetzt wenn du dich jetzt in einem Preissegment einordnen müsstest, wo bist du dann? Ne? Also jetzt nicht auf eine Zahl heruntergebrochen,
nein,
sondern
ja,
ist das
ja
jetzt, ne?
Ja, ich würde sagen, das ist mittlere bis gehobene Preissegment. Also es gibt noch weitaus welche, die drüber sind. Ich sage aber immer wieder, das ist jetzt auch eine schöne Geschichte dazu. Ich sage immer, das ist wie beim Autokauf. Ob da der BMW oder der Mercedes Stern drauf ist, ist der Preis ein anderer, wie wenn jetzt was anderes draufsteht. Und so ist es da auch. Es gibt sehr, sehr namhafte Hersteller, die seit vielen, vielen Jahrzehnten am Markt sind, die den Namen sich zu Recht auch erarbeitet haben. Und man kommt ja auch, wenn man schon 25 Jahre besser baut, trotzdem als Neuling mit dem Namen in den Markt.
Ja.
Und das ist die Geschichte, wo man sich halt, sag ich mal, meines Erachtens noch Gedanken machen muss, in welche Preisklasse muss ich mich aufhalten oder will ich mich jetzt aufhalten, um den Kunden zufrieden zu machen. Das ist das Wichtigste für mich, um den Kunden zufrieden zu machen und selbst auch davon natürlich was zu haben, sonst brauchen wir es nicht machen.
Ja.
Genau. Und ich denke, da sieht es momentan, bin ich auf dem richtigen Weg, sag ich mal, man kriegt ja immer Feedback von verschiedenen Musikern und Leuten irgendwann mal und dann merkt man schon, dass man auf dem richtigen Weg ist oder auf dem Holzweg.
Mhm. Ja. Wie viele Bassmacher gibt es hier in der Region überhaupt noch? Hast du da einen Überblick?
Na, also hier in Morgenneukirchen gibt es noch drei.
Das ist jetzt auch nicht so die Welt, ne? Im Gegensatz, wenn man jetzt den Geigenbauer daneben sehen würde, aber es ist halt auch eine andere. Ja,
das ist aber auch dem geschuldet, wenn man jetzt sich in so ein Orchester anguckt, wie viele Geigen stehen denn drin, wie viele Cellos sind drin und wie viele Bässe sind drin. Ne? Also das ist ganz logisch, dass man dann diese Dichte nicht haben muss, ne? Nicht hat.
Mhm.
Wobei für die Kirchen drei Bassmacher schon auch schon ganz schön viel ist. Aber wir verstehen uns alle untereinander, das kann man in dem Punkt auch sagen. Also da wäscht die eine Hand die andere, wir kratzen uns nicht die Augen aus, also das brauchen wir überhaupt nicht und das finde ich als sehr, sehr, sehr gut.
Ja.
Weil in vielen Gewerken gibt es so, da gönnt der eine dem anderen nichts. Und ich hatte schon Anekdoten, da ist der Margot Fogge zum Beispiel zu mir gekommen, ich habe einen Bassisten, der will nochmal von dir einen und hat aber von mir und der will gegen dessen. Also sogar solche Sachen haben wir schon gemacht. Also und der Kunde ist König, der kann dann entscheiden, was er will. Das ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte.
Ja.
Ne? Und beim nächsten Mal ist es halt andersrum. Wenn der eine den Zuschlag kriegt, dann ist es so.
Ja.
Und das ist eigentlich dieses Schöne dann, wo man jeden immer anrufen kann, kann man sagen, pass auf, hol ich her, so und so.
Mhm. Ja. Du hast mir heute gesagt, bei dir ist wirklich alles noch Handarbeit.
Bei mir ist wirklich noch alles Handarbeit. Es liegt daran, weil ich es halt, wie vorhin schon mal erwähnt, von der Pike auf gelernt habe. Und es ist komplett alles in Handarbeit gefertigt. Also die Zeugen, es werden keine fertigen Zeugengrenze verbaut oder irgendwelche Außen- und Innenformen. Wir nennen das bei uns frei aufschachteln. Also ich schachtel praktisch frei auf. Da werden die Zeugen dann auf den Boden aufgeleimt, Stück für Stück, jedes Stück einzeln. Und damit, meines Erachtens noch, kriegt man viel Spannungen aus dem Instrument, die ansonsten noch vorhanden wären. Und das große Plus ist, dass ich halt von jeglicher Form, Größe, Breite, die alles komplett frei verfügbar bin. Also ich kann auf alle Kundenwünsche im Prinzip eingehen. Wenn jetzt zu mir ein Kunde kommen würde, der könnte sich im Prinzip vom Baukastensystem her sich bestellen, was er gerne hätte. Welche Farbe möchte ich haben, welche Größe, welche Form, wie soll das unten breit sein, oben, alles kein Problem. Ja, ist alles also machbar.
Da muss ich nachfragen, da hat der Musiker wirklich seine eigene Vorstellung, wie genau die Form vom Bass aussehen soll? Oder
naja, ist es ist so, die meisten Musiker kommen und mögen eigentlich, wenn 2, 3, 4 Instrumente da sind und die können dann das für sich Passende eben mitnehmen und ausprobieren. Dann hat man teilweise die Sachen, dass welche kommen, die sagen, dieses Modell gefällt mir sehr gut, ich hätte aber gerne eins mit einem, wo der Hals oben kräftiger ist, oder das unten noch breiter ist oder solche Sachen, sowas. Und das, da kann ich dann drauf eingehen und die können dann auch bestellen, können dann sich das individuell so bestellen bei mir, wie sie wollen.
Ja. Und letztendlich die Geometrie des Instruments beeinflusst ja sicherlich auch den Klang. Ja.
Genau. Und früher gab es halt sehr viele alte Instrumente, die waren sehr riesig groß, dann ist jetzt später ein kleiner geworden. Jetzt hat man ab und zu habe ich jetzt mal einen Kunden gehabt, die wollten halt wieder dieses riesige Große. Dann werde ich sagen, es geht bis an eine gewisse Grenze vom Holz her. Dann muss man Kompromisse eingehen. Klar, man kann immer unendlich anleimen, aber also ich leide dann auch schon ein bisschen an und sage, also bis hierhin geht's und da wird es dann schwierig, wird es kompliziert. Aber alles, was möglich ist oder wo ich davon ausgehe, was möglich ist, mache ich natürlich für den Kunden.
Mhm. Du hast gerade das Thema Holz angesprochen. Es ist ja sicherlich, insbesondere wenn wir jetzt beim Kontrabass sind, die alleine die Dimensionen des Instruments machen es ja sicherlich auch nicht ganz einfach, immer das passende Stück Holz zu finden, oder?
Nee. Das ist ziemlich schwierig. Ich habe das große Glück, dass ich von der Sauerwerkstatt eben später Holz noch übernehmen konnte. Da habe ich all das Holz, was so 30, 35, stellenweise 40 Jahre abgelagert ist. Weil es ist ja so, wenn man neu anfängt und man hat schon ein gewisses Alter, ich bin jetzt keine 20 mehr, dann muss man ja auch die Zeit rechnen, wie lange das Holz noch liegen muss. Weil bei mir, ich tue nur natürlich getrocknetes Holz verarbeiten, also nichts, was irgendeine Trockenkammer gesehen hat oder irgend sowas. Und da muss man immer diese 12, 15 Jahre mindestens einrechnen. Ich habe noch so die ein oder anderen Fühler ausgestreckt, wo noch alte Holzbestände sind, die ich noch hole. Und ansonsten muss man halt neu nachkaufen in einigen Mengen. Und beim Ohren geht es, kriegt man noch Rumänien, Siebenbürgen, so, da bekommt man noch einiges. Also ein Karbonen und so, da geht noch was. Und bei den Decken wird es jetzt langsam, zunehmend schwierig.
Die Decke ist Fichte, ne?
Die Decke ist Fichte, eigentlich fast ausnahmslos wird Fichte verarbeitet. Und da wird es jetzt langsam die Dimensionen, und die soll ja auch möglichst eng gewachsen sein. Also die Wuchsstruktur spielt eine Rolle. Wir haben ja klimatische Veränderungen in den letzten Jahrzehnten schon, die so sind, ja, und die wirken sich dann auch darauf aus. Noch bekommen wir was, aber ich denke mal, es wird zunehmend schwierig.
Mhm. Woran liegt es gerade speziell bei der Fichte? Weil die Fichte ist ein einheimisches Holz.
Ja, aber es liegt aber auch daran, dass sehr viel Holz verbraucht wird und niemand mehr wartet, bis der Baum so breit ist.
Ja.
Der Baum wird eher geerntet, sage ich jetzt mal. Es werden Balken gemacht, es wird dieses, wird das, jetzt wird jenes gemacht. Also es wird kein Baum führen, weil wir sind so verschwindend geringes.
Die Fichte ist vor allem auch Bauholz, logischerweise.
Ja, ne? Wir sind so verschwindend gering. Mengen brauchen wir.
Ja.
Im Gegensatz zu Bauholz oder zu anderen Sachen.
Aber demgegenüber wieder diese riesen Dimensionen im Kontrabass.
Genau, ja. Genau. Und das macht es eben so schwierig. Ja. Weil das meiste vorher, und wir können jetzt nicht irgendeinen Straßenbaum nehmen, der an der Straße stand, die sind innen meistens schwarz oder braun, also das funktioniert in 90% der Fälle nicht. Also wir brauchen schon welche, die ordentlich am richtigen Standort dann auch gewachsen sind.
Naja.
Das macht das Ganze ein bisschen kompliziert.
Wie muss ein Baum im Durchmesser sein, dass er von Kontrabass in Frage kommt?
Also er muss mindestens 95 Durchmesser haben, man muss ja noch wegrechnen die Rinde, ja. Dann muss man den Kern noch ein bisschen wegrechnen, und dann kommt praktisch eine Seite von so einer Decke, kommt so auf 40 Zentimeter. Also die Hälfte, das wird ja anders aufgeschnitten wie beim Bauholz,
ja.
Und dadurch brauchen wir halt diese Breite. Also er muss mindestens 90, 95
ja.
breit sein, also Durchmesser, dass es geht.
Ein knapper Meter Stammdurchmesser bei einem Nadelbaum,
ja,
da
wohl.
Muss man hier...
Und dann darf er keinen Ast haben, dann muss er eng, oder sollte er nicht.
Ja, ja, ja. Ne? Aber da muss man hier mal durch den Wald gehen und muss man einen suchen. Ne?
Ja, also das ja ist genau so sieht es aus. Ja. Ich meine, es gibt Bassisten mittlerweile, die sagen, ach, der Ast, das ist mein Instrument, das macht es schön.
Okay.
Also da, das kann man relativ frei sehen. Es gibt allerdings auch Händler und so, mit denen ich auch ein bisschen arbeite, und die wollen natürlich, weil es dann im Geschäft steht, die wollen natürlich Ast rein haben. Also da darf dann möglichst nichts drin sein, und da muss man halt ein bisschen schauen.
Der Ast hat ja sicher auch vielleicht nicht unbedingt klanglicher Einfluss, aber zumindest was die Verarbeitung des Materials an der Stelle angeht.
Ja, da haben wir so unsere Techniken, das bekommen wir hin. Manche sagen sogar, wenn das ein bisschen wild ist beim Bass und ein paar Äste drin sind, klingt das sogar besser. Also das ist aber eine rein subjektive Betrachtungsweise,
ja.
Die ich nicht unbedingt teile, aber der Bass klingt mit Ast gut und auch so.
Ja, Thema Material, immer wieder schwieriger Punkt im Musikinstrumentenbau in den verschiedenen Bereichen. Ja, sprechen wir mal über den Kundenkontakt. Du hast gesagt, du hast vor allem mit Reparaturen angefangen. Klar, ja. Man muss sich erstmal auch irgendwie ins Geschäft kommen und einen Namen machen. Ne?
Ja, genau so sieht es aus. Und da hat mir halt auch wieder der Kauf der Werkstatt sehr geholfen, weil einige der Kunden, die beim Josef Saumer eben waren, dann auch wieder, einige davon auch wieder zu mir kommen. Und dann kommt man halt da schon mal ein bisschen ins Gespräch. Dann habe ich eine sehr schöne, also für meine Begriffe, schöne Website halt aufgebaut, was das heutzutage.
Kann ich bestätigen, ja.
Was heutzutage ziemlich wichtig ist, meines Erachtens nach. Was auch viel bringt, soziale Netzwerke, sollte man sich auch nicht davor verschließen, auch wenn wir Instrumentenbauer sind. Man merkt also, man kriegt auch da Feedback, wenn man es nicht übertreibt und jeden Tag irgendwelche Sachen da rein, sondern das schön mit Bedacht macht, hat man die Chance, dass man dort auch Kunden gewinnt.
Ja.
Und der Rest bei uns ist Mundpropaganda.
Ja.
Also wenn die ersten 3, 4 Bassisten Bass spielen von dir, die gehen dann auf Orchesterreise oder da oder dort, und es wird sich unterhalten und es wird drüber gesprochen, und so muss man das eigentlich so sehen, dass sich das relativ langsam aufbaut.
Mhm. Tja, und die Instrumente von dir haben auch den Vorteil, dass sie nicht gerade unscheinbar irgendwo unscheinbar sind.
Ja, aber die Bassisten untereinander kennen sich alle, sind sehr gut vernetzt, und da wird auch geredet, und wenn man da halt gute Sachen abliefert oder die positiv sind, dann wird das natürlich auch weitergetragen. Ne? Mhm. Und das kommt einem dann zugute. Ja, also es kommen oft Kundschaft, da frage ich dann irgendwoher, wie sind sie auf mich gekommen? Mhm. Und dann weiß ich sofort, manche haben auf der Website, ich habe einfach gesucht, dann, aber viele sagen halt, der und der hat auch so einen Bass von dir, und alles da. Und dann, so hat man die Leute halt dann da.
Ja, hast vorhin gesagt, du hast viel auch von also alten Modellen quasi, also diese untersuchten dir Sachen abgeguckt, wie es früher gemacht wurde und sowas. Gibt es da wie bei den Geigen, das ist da ja, das Cremona früher, das Mekka des Geigenbaus, das ist mal sowas von Bassbau oder?
Ja, es gibt schon so Richtungen. Bei den alten Instrumenten sagen, ja, ein italienischer Bass soll das sein oder die. Mhm. Aber das ist so breit gefächert. Es gibt diese ganzen böhmischen Instrumente, die italienischen, die deutschen, die hier aus der Region kommen, die Instrumente. Das ist so breit gefächert. Ich denke eher, manche sagen schon wirklich, sie wollen unbedingt einen italienischen Bass. Mhm. Wobei ich der Meinung bin, dass das klanglich nicht unbedingt so große Unterschiede sind. Es gibt natürlich extrem gute Bässe, das ist klar. Aber im Prinzip muss man so einen Bass spielen und muss ihn ausprobieren und da am Ende entscheidet der Klang und das Handling und nicht unbedingt die Herkunft. Mhm. Ja.
Was sind für dich die größten Herausforderungen beim Bassbau? Also ja, schwierige Arbeitsschritte oder Dinge, wo ja gerne mal was schiefgehen kann oder?
Ja, die Frage ist schwierig, weil ich habe so viele Bässe schon gebaut, dass ich eigentlich darüber, also dafür hätte ich jetzt keine Antwort, weil ich ehrlich sagen muss, ich habe bestimmt, in der vergangenen Firma, wo ich war, da habe ich bestimmt im Monat 3 Bässe gebaut. Mhm. Was eigentlich viel zu viel ist, aber wir haben dort halt auf Masse gearbeitet.
Ne? Ich wollte gerade sagen, ja.
3 Stück im Monat und dann, wenn man das zusammenrechnet, also habe ich bestimmt mein Leben 500, 600, 700 Bässe schon gebaut und dann wird man irgendwann, und man ist ja jeden Tag mit verschiedenem Holz, was sich verschieden biegen lässt oder verschieden verarbeiten lässt, aber dann so viel schon gemacht und gesehen, wo man dann sagt, okay, ich weiß, wie ich rangehen muss. Ja. Also es gibt jetzt keine Hürde im Arbeitsgang, wo ich jetzt sagen würde, oh, vor dem Arbeitsgang, da habe ich am meisten Respekt, okay. Den würde ich jetzt irgendwie am liebsten noch auf morgen verschieben. So. Ja, okay. Das gibt es bei mir nicht. Also da, okay. Ich mache alles gern, ich gehe an alles gern mit meinem Enthusiasmus ran und versuche das dann halt bestmöglich mit dem Material zu machen.
Ja. Wie läuft das heute bei dir ab? Verkaufst du viel über, also direkt an den Endkunden oder machst du im Reparatur viel am Endkunden oder läuft der Verkauf auch über Händler?
Also am Anfang meiner Selbstständigkeit war es eigentlich ausschließlich der Endkunde und jetzt ist es gemischt. Also das Feld hat sich ein bisschen gewandelt, jetzt ist es gemischt. Wahrscheinlich habe ich das Gefühl, dass einige Händler drauf gekommen sind, dass es mich gibt, sagen wir mal so. Ne? Und jetzt habe ich auch einige Händler, die halt die bei mir kaufen. Ja. Das ist halt gut, weil ich sag mal, es gibt Leute, die sagen, oh, ich verkaufe nur an den Endkunden, aber man muss halt das breite Feld, also ich nehme gerne das breite Feld mit und deshalb wird bei mir natürlich auch der Händler bedient.
Ja. Ja. Wenn eine Reparatur bei dir ins Haus kommt, deine Instrumente, die werden wahrscheinlich weniger mit der Post verschickt aufgrund der Dimension, sondern das wird wahrscheinlich, werden die Kunden wahrscheinlich selber herbringen, oder?
In 99%, also Reparaturen herbringen ausschließlich, das wird nicht verschickt. Ne? Also wenn ich jetzt an Händler verschicke, die jetzt im Ausland sind, da wird es natürlich verschickt. Ne? Das können wir machen, aber alles andere müssen die Leute herkommen.
Ja.
Ne? Ja. Beziehungsweise ich kann auch mal entgegenkommen, habe ich auch schon gemacht, haben wir uns auf halber Strecke getroffen, wo ich bin hingefahren. Wenn manche von weiter weg kommen, das geht auch, aber 90% der Fälle kommen sie eigentlich in die Werkstatt.
Und wenn die Kunden ein neues Instrument bei dir kaufen wollen, kommen die sicherlich auch hierher und du hast hier, wir sitzen in einem schönen Ausstellungsraum, du hast hier Modelle da, die angespielt werden können und getestet werden können.
Genau. Bei mir ist es so, die einzelnen Bässe können angespielt werden und wenn sich der Kunde jetzt sagt, also der Bass, der würde mir jetzt gefallen, das wäre das, dann soll ich ganz entspannt mitnehmen, 14 Tage Zeit, im gewohnten Umfeld probieren, zu Hause selber probieren, im Orchester probieren oder manche auch dann mit dem Lehrer probieren, was der Lehrer sagt, weil viele sind auch Schüler, die was kaufen oder Studenten, sage ich mal, und die brauchen schon ihren Lehrer dann noch so ein bisschen mit zur Unterstützung.
Okay, ja. Ne?
Und deswegen, also bei mir wird eigentlich in dem Raum hier, wo wir jetzt hier sitzen, geht hier kein Bass über den Tisch.
Mhm.
Ne? Ich bin da ganz frei und gebe den Leuten wirklich die Zeit, sich ordentlich mit dem Instrument auseinanderzusetzen, das zu spielen. Und dann kommen sie meistens dann nochmal wieder und dann machen wir noch eine Feinjustierung, also tun noch ein bisschen die Seitenlage einrichten, dies und das, solche Kleinigkeiten. Das biete ich dann sowieso immer mit an gleich, dass wir sagen, das machen wir dann noch mit, dass es 100% perfekt ist. Weil jeder Spieler ist natürlich ein kleines bisschen anders und braucht ein bisschen eine andere Seitenlage oder fühlt sich da wohl oder dort. Da gehe ich dann noch drauf ein.
Ja. Ne? Und du hattest ja heute auch im Vorgespräch hast du auch schon gesagt, dass der Bass insbesondere von der Musikrichtung, wo er eingesetzt hat, sehr flexibel ist. Und wirklich von der klassischen Musik, wo er wirklich mit Bogen gestrichen wird, bis hin zu Jazz und Rockabilly. Und und das ist ja sicher auch wieder sehr individuell, was der Kunde dann letztendlich möchte. Dann.
Genau, genau. Ja, meine Kundschaft, also Rockabilly-Kundschaft, sowas habe ich im Prinzip nicht, weil die spielen eine ganz andere Art von Instrumenten, die mit sehr viel mit Tonabnehmer gespielt werden und die auch sehr viel robuster sein müssen als ein Vollholzinstrument, also ja meistens Sperrholzinstrumente und sowas. Mache ich natürlich auch Reparaturen, habe ich auch so 2-3 Kunden, wo ich dann Reparaturen für die mache und sowas, das mache ich natürlich, aber die werden nie auf die Idee kommen, sich so einen Akkordbass zu kaufen. Ja. Aber Jazzmusiker hatte ich, die machen das auch, die kaufen auch die hochwertigen Instrumente und natürlich die ganzen Orchestermusik. Und dadurch sind wir halt ein kleines bisschen breiter aufgestellt, weil es eben die verschiedenen Spielvarianten beim Bass halt gibt. Da ist man nicht ganz so eingeschränkt, dass er nur mit Bogen gestrichen werden kann.
Ja. Lass uns mal kurz beim Thema Bogen bleiben. Gibt es, nutzt man für Bässe spezielle Bogen oder ist es genau derselbe Bogen wie auch für die Geige?
Nein, also für den Kontrabass gibt es einen Kontrabassbogen. Und beim Kontrabassbogen ist es ja auch noch so, da gibt es praktisch 2 Modelle. Das ist ein deutsches Modell und ein französisches. Also das hat was mit der Griffweise zu tun. Okay. Wir sind dort auch nochmal ein bisschen, sagen wir mal, haben noch mehr Richtungen wie viele andere, weil wir eben da noch dieses, also französisch wird jetzt kaum noch bespielt, Karmer von Heidegg gibt es auch noch. Aber im Prinzip, du brauchst schon einen richtigen Bassbogen, ne, um mit Bass zu spielen. Also kannst jetzt mit einem Geigenbogen oder Cellobogen spielst du keinen.
Wo ist der Unterschied? Ist es wieder die Dimension?
Die Dimensionen, das Gewicht, die Handhabung, weil der Bassbogen, der wird ja anders gehalten, ne, als eine andere Haltung als beim Cello und beim Geigenbogen. Und also der französische Bassbogen ist ähnlich der Haltung wie Cello und Geige. Und der Bassbogen mit das deutsche Modell hat eine ganz andere Haltung, dass man mehr Druck auf die Saiten geben kann. Weil man muss sich ja vorstellen, die Kontrabasssaiten, die haben ja ein ganz anderes Durchmesser, also mehr Druck zum Streichen der Seite und damit ist natürlich bedingt, dass der eine andere Bauform haben muss. Ne?
Genau. Okay. Ja, du hattest schon in deiner Gesellenzeit hattest du ja schon Kontakt mit Produktentwicklung, das hast du selber gesagt, ne? Und hast mir auch erzählt, dass du auch hier schon ein bisschen experimentiert hast mit verschiedenen Dingen. Und da ging es unter anderem um den Stachel. Da kannst du gerne mal was darüber erzählen.
Also was die wenigsten glauben ist, dass dieser Stachelstock, der beim Cello und beim Kontrabass unten drin ist, womit der Bass praktisch auf den Boden aufgesetzt wird, eine mitentscheidende klangliche Auswirkung hat. Und es haben natürlich schon viele erkannt, dass man mit verschiedenen Materialien den Klang beeinflussen kann vom Instrument. So. Und dann ist es aber im größeren, also größere Hersteller meistens, die bleiben bei Titan oder bei Stahl oder haben dann mal zeitweise Carbon-Stachelstäbe gemacht und solche Sachen. Und ich habe gedacht, da muss es ja noch was anderes geben. Dann hatte ich noch so ein paar Leute, die da auch noch mit, sage ich mal, in das Horn reingeblasen haben, wollen wir es mal so sagen. Und die haben dann, und dann sind wir auf verschiedene Materialien gekommen, also wie Bronze und Kupfer. Und das sind Legierungen und das habe ich dann probiert, so weit halt fortgeführt, dass man, und das ist halt relativ einfach zu machen, weil ich ziehe den alten Stachelstock raus, stecke den anderen rein. Ich muss nicht zum Instrumentenbauer gehen, ich kann mir das Teil bestellen und kann das selber ausprobieren. Das ist so eine Sache und es hat extrem positive klangliche Auswirkungen gehabt, sowohl auf die Spielbarkeit vom Instrument als auch auf den Klang. Also ich hatte zum Beispiel schon so 2, 3, 4 Bassisten, die haben gesagt, ich höre zwar keinen Unterschied, aber die Ansprache des Instruments ist viel, viel besser. Das ist wunderbar, bei diesem Bronzematerial zum Beispiel. Und das sind solche Sachen, die ich gar nicht höre, die nur der Spieler merkt und sich nicht unbedingt, weil man sagt ja oft viel, es wird sich viel eingebildet. Wir haben das probiert und wir haben die rein, ohne dass der Bassist das wusste. Und dann haben wir dann gewechselt, ohne dass er gesehen hat, welches Material wir rein haben, ob wir einen originalen rein haben oder einen anderen. Und es war eindeutig klar, dass es eine positive Veränderung gibt. Okay. Ja, damit bin ich halt bei den Stachelstäben geblieben und es funktioniert auch ganz gut. Und da kann man auch halt alte Bässe und Reparaturen, wenn jetzt jemand sagt, oh, können wir da mal, dann mache ich halt auch sehr gerne Klangeinstellungen. Also ich arbeite dann am Steg, an der Stimme, dann arbeite ich am Seitenhalter, am Gewicht und solche Sachen und eben das mit und das in Kombination kann man halt ziemlich viel rausholen. Und es hat sich schon so ein bisschen rumgesprochen, da kommen jetzt viele, die kommen nur zur Klangeinstellung.
Kann man das irgendwie beschreiben, was die dort am Klang anders haben möchten? Also in welche
Das kann man eigentlich gar nicht.
Klangfarbe um.
Das kann man nicht beschreiben, weil jeder Bass anders ist, ja. und jeder anderes Empfinden hat. Also es gibt jetzt Bässe, da fehlt der Basston ein bisschen, die sind zu hell. Die ja. kann man dann ein bisschen dunkler machen, damit mehr Bass kommt. Manche wollen es auch hell und der Bass ist zu dunkel, da macht man es umgedreht. Mhm. Ja, und das kann man mit den Materialien halt ziemlich gut. Also ich habe jetzt schon die Erfahrung, ich mache das ja mit den Stahlschieben jetzt schon bestimmt das dritte Jahr, ziemlich viel Erfahrung, die haben auch noch eine verschiedene Länge, was der Bass ungefähr braucht. Also ich lasse den Bassisten jetzt spielen, ist auch erstmal alles Originalzustand, spielen wir, ich möchte mal hören und dann fangen wir an zu puzzeln, was geht. Und da kriegt man dann irgendwann einen Riecher, in welche Richtung man gehen muss, um da noch was rauszuholen.
Das ist schon verrückt, ne? Bei diesem riesen Instrument und dann hat man dann diesen kleinen
Stachel. Das ist im Prinzip eine Frequenzverschiebung im Instrument, viel mehr ist es
ja.
Ne? Ja. Aber das muss halt passen, die ganze Sache. Und das sind Überlagerungen von Tönen oder Schwingungsverhalten, ändert sich und damit ändert sich der ganze Klang und die Handhabung vom Instrument. Und damit kann man eigentlich schon ein bisschen was erreichen.
Mhm. Ja. Spannend. Wenn du heute, sag mal, an deine Gesellenzeit zurückdenkst und heute mit deiner Selbstständigkeit, mit deiner eigenen Werkstatt, was sind da so die größten Unterschiede in deinem Berufsalltag, in deinem Tagesablauf?
Na, Unterschied im Tagesablauf gibt es eigentlich relativ wenig, weil man geht genauso früh in die Werkstatt und abends wieder nach Hause. Also ich hatte die Gewohnheit, 23 Jahre, die habe ich dann fortgeführt, die Gewohnheit zu sagen, du gehst früh in die Werkstatt und abends gehst du wieder raus, ne, oder späten Nachmittag. Klar ist man in der Selbstständigkeit ein kleines bisschen freier. Ne? Wenn man schnell wohin muss oder muss man was erledigen oder irgendwas, da brauche ich keine Fragen oder an die Stecher die Uhr anhalten, sondern dann gehe ich einfach und dann komme ich wieder. Dann ist es einfach so. Ne? Was man noch hat, ist halt, viele Kunden kommen samstags und sonntags, also da möchte man dann auch nicht sagen, ich habe jetzt Wochenende, komm bitte am Montag wieder, sondern man nimmt auch den Sonnabend mit und den Sonntag, wenn da mal jemand kommt und dafür bin ich ja offen, dafür stehe ich, weil das ist mein Job und ich will ja, dass die Leute halt zufrieden sind und dann können die auch Samstag kommen,
ja.
ne, wenn ich Zeit habe. Und wenn die da gerade Zeit haben und müssen in der Woche spielen oder was auch immer, dann kommen die halt am Samstag. Ne, und das ist halt in der Selbstständigkeit ist das so und da gewöhnt man sich relativ schnell dran und dann bin ich eigentlich zufrieden, so wie das ist.
Mhm.
Ne. Und es macht ja auch oft Spaß, ich sag mal, Bassisten sind eigentlich so zu 90% lustige Typen, ne, die wirklich gut drauf sind. Habe eigentlich noch keinen kennengelernt, wo ich sage, ja, ist mir unsympathisch. Und dadurch ist es halt so, ne? Mhm. Genau.
Marco, ich stelle am Ende, stelle ich immer ganz gerne eine Frage, bloß ich glaube bei dir, von deinen Erzählungen heraus, brauche ich die nicht stellen. Würdest du den Weg in die Selbstständigkeit nochmal so gehen?
Ja, genau so.
ja.
Genau so würde ich ihn gehen. Also das ist, ich fühle mich in dem, so wie es jetzt ist, sehr, 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 sehr wohl. Und das, ja, und wir hoffen mal, dass das immer schön weiterläuft und dass die Kunden mir treu bleiben, sagen wir mal. Und dann passt das.
Ja drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen. Ja. Marco, dann vielen Dank, dass du dabei warst. Hat mich sehr gefreut. Spannende Sache. Endlich mal auch ein Bassmacher im Podcast. und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja, ciao.